Hallo und herzlich willkommen beim Jolly Seller Master. Mein Name ist Jochen Häusner und in dieser Episode unterhalte ich mich mit Andreas Kofler, Obmann der Kellerei Cottage und Präsident des Südtiroler Weinkonsortiums. Andreas und ich haben uns vor kurzem auf der Cortaccia Rossa getroffen, einer sehr spannenden vergleichenden Verkostung von Weinen aus den typischen roten Bordeaux-Rebsorten. Darüber und mehr will ich natürlich mit ihm reden, aber auf der begleitenden Webseite zu dieser Episode auf jollysellermaster.com findet ihr jede Menge Informationen zu der Veranstaltung, den Weinen, die verkostet wurden und einiges mehr. Das will ich euch natürlich ans Herz legen, aber hier ist jetzt erstmal das Gespräch mit Andreas.
Hallo Andreas. Jetzt bin ich hier mit dem Andreas Kofler, Obmann der Kellerei Cottage, selbst ein Obst- und Weinbauer.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Außerdem bist du noch Präsident des Konsortiums Südtiroler Wein. Bleibt eigentlich noch Zeit für irgendwas anderes?
Ja, das ist eine Einteilungssache. Also wenn man den Tag gut einteilt, dann hat vieles Platz. Das geht schon, ja.
Prima. Ja, wir sitzen hier in der wunderschönen Kellerei Cottage. Ist immer wieder schön, wenn man hier ist. Wir haben uns aber letztens getroffen bei einer Verkostung in der Leinburg bei Cortaccia Rossa. Kannst du vielleicht so ein bisschen erzählen, was sich dahinter verbirgt und was so die Hintergründe sind?
Ja, also Cortaccia Rossa hat man das erste Mal ins Leben gerufen, das war 2015. Und da wirklich aus der Idee heraus von den vier Weinproduzenten hier in Cortaccia, Peter Di Poli, dann Weingut Tiefenbrunner mit Christoph Tiefenbrunner, dann Weingut Baron Wiedmann mit dem Hans-Peter Wiedmann, was der Junior ist, und dann wir als Kellerei Cottage. Und man hat sie ins Leben gerufen, wirklich aus dem Grund heraus, der Öffentlichkeit und vor allem auch der Presse zu zeigen, was die Bordeaux-Sorten Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon in unserem Gebiet in Cottage leisten können und auf was für ein Niveau die national und international auch sind. Dann muss man auch sagen, es war natürlich am Anfang ein bisschen schwieriger. Jetzt mittlerweile hat sich auch die Veranstaltung etabliert. Und man kann wirklich da das Lagenpotenzial, das in Cottage ist, wirklich auch gut zeigen und vor allem auch die warmen Lagen für diese Sorten hervorheben.
Ja, weil ich denke, das ist ja ein ganz interessanter Aspekt. Ne? Jetzt gerade so in Südtirol haben wir 20 verschiedene Rebsorten, aber letzten Endes ist Südtirol doch gerade momentan ziemlich bekannt eher für die Weißweinsorten. Warum ist jetzt gerade hier so im Unterland, also wir befinden uns jetzt so an der Grenze zur Provinz Trento, warum ist das jetzt gerade so eine ideale Lage für diese klassischen Bordeaux-Rebsorten?
Ja, also man muss jetzt, das Cottager Gebiet erstreckt sich vertikal. Das geht eben von 220, die ersten Hügel, hinauf bis 900. Ja. Und gerade in den wärmeren Zonen zwischen 220 und 350 haben wir wirklich sehr, sehr warme Zonen. Eine davon ist zum Beispiel Brenntal, wo schon der Name sagt, wie warm es ist. Und da fühlen sich diese Sorten einfach pudelwohl. Und wir sehen vor allem auch beim Klimawandel, dass es in Zukunft noch wärmer werden wird. Und das sagen nicht nur die Prognosen, das sehen auch wir im Weinberg. Und dadurch die Jahrgänge, wenn es früher vielleicht in 10 Jahren 3 Top-Jahrgänge waren, sind es jetzt 6 und vielleicht nur einer von 10, der nicht mehr gut ausreift. Und dementsprechend glauben wir stark daran, dass gerade in Zukunft die Sorten in den warmen Lagen auch die Zukunft bringen werden. Und ich sage immer, weil man sagt, ja, Südtirol ist Weißweinland, das stimmt schon und das wird auch in Zukunft auch so bleiben. Aber was sicherlich ist, wir werden noch mehr darauf schauen müssen, die richtige Sorte für die richtige Lage anzubauen, auch immer im Ausblick für die Zukunft. Also wenn man heute pflanzt, dann sollen die klimatische Bedingungen in 25 Jahren ideal für diese Sorte sein, weil da ist der Stock dann auch alt genug, um das zu leisten. Und wir haben immer schon eine Tradition gehabt für diese Sorten, weil wir immer schon die warmen Lagen hatten. Und dadurch hat man auch alte Jahrgänge, die schon sehr, sehr gut sind. Nur damals waren vielleicht weniger gute Jahrgänge, wie es in Zukunft geben wird.
Das bringt natürlich, also ich denke, das ist unheimlich wichtig, dass man das macht, dass man das rausstellt. Zumal jetzt, wie gesagt, Südtirol hat auch unheimlich viele unterschiedliche Lagen, hat unterschiedliche Klimata und wie gesagt die 20 Rebsorten. Das ist aber gleichzeitig dann auch unheimlich schwierig zu kommunizieren, oder? Einfach ist es, wenn ich zwei Rebsorten habe, spreche ich immer nur darüber. Aber jetzt, wie gesagt, ihr müsst dann gerade bei der Keller Reportage so viele Sachen abdecken.
Ja, also das ist effektiv so. Also Vielfalt zu kommunizieren, wer Marketing kennt, weiß, wie schwierig das auch ist. Aber das diskutiere ich ganz, ganz oft auch im Konsortium. Da gibt es auch eine Marketinggruppe für Südtirol Wein. Und da ist es ein sehr umstrittenes Thema. Aber man muss einfach auch dazu sagen, Südtirol ist einfach auch Vielfalt. Und einmal Vielfalt bei den Betrieben. Wir haben 100 kleine freie Weinbauern, wir haben über 30 Weingüter, wir haben 12 Genossenschaften. Und das ist schon mal sehr unterschiedlich. Und dann sind die Zonen einfach auch sehr unterschiedlich. Also wenn man jetzt eben die Zone von Crotach her nimmt, mit den schweren Lehmböden Richtung Tramin und mit den schottrigen Dolomitböden Richtung Magreit, dann ist schon im Dorf schon ein Unterschied. Aber dann geht man ja noch raus bis ins Eisacktal oder hoch bis ins Finchgau, wo Weinbau betrieben wird. Und da kann man schon sagen, man kann auch eben, jetzt will ich nicht sagen 20, aber man kann sehr, sehr viel verschiedene Sorten auf sehr, sehr hohem Niveau anbauen. Und man muss sich zum Glück nicht auf eine Sorte konzentrieren, wie es vielleicht in anderen Gebieten ist oder auf zwei. Man hat halt verschiedenste und die kann man auch dann, wie gesagt, auf sehr hohem Niveau auch anbauen, wenn sie an die Lage angepasst sind.
Jetzt habt ihr mit der Verkostung Cortaccia Rossa ja auch eine Sache gemacht, dass ihr euch bewusst messt mit ganz großen der Welt. Also habe 2015 angefangen, mache das alle zwei Jahre, glaube ich. Und regelmäßig verkostet ihr blind eure Weine gegen Toskana und vor allem auch Bordeaux. Inwieweit ist das tatsächlich vergleichbar, weil das jetzt nicht nur jetzt von der Sensorik her, sondern auch von der Historie, also vom Preissegment, eine unheimlich große Konkurrenz ist?
Ja, also uns ging es immer bei dieser Verkostung nicht darum zu sagen, wir sind jetzt besser wie Bordeaux oder besser wie Bolgheri, ob das große Namen dann wie Sassicaia sind oder Ornellaia und so weiter oder auch in Bordeaux, Château L'Evangile oder andere, sondern es ging uns wirklich darum, in einer Blindverkostung zu zeigen, dass wir auf Niveau sind. Und das konnte man wirklich auch in Blindverkostungen die letzten fünf Jahre dann auch immer auch zeigen, die Punkte, wir waren da, wir konnten mithalten. Unsere Weine haben eine eigene Stilistik, das muss man sagen. Wenn ich sie beschreiben müsste, dann würde ich eher sagen, sie liegen so zwischen Bolgheri und Bordeaux, also vom Stil her. Sie sind nie so warm und voll wie Bolgheri, aber sie sind auch vielleicht nicht immer so markant oder Charakter, wie sagt man, auch manchmal sogar grün wie Bordeaux. Nicht? Also man hat sich irgendwo, ich sage das eher, ein Alpiner-Stil. Also er hat zwar Fülle, aber trotzdem eine Eleganz, in was immer noch zu finden ist in den Weinen und eine Frische auch.
Du bist ja so ein roter Faden, der sich allgemein durch Südtiroler Weine durchzieht,
ja.
Also auch in anderen Rebsorten.
Ja. Und darum hat man es auch gemacht, um das zu zeigen und dementsprechend ist das auch sehr gut angekommen, weil man von Bordeaux-Sorten in Südtirol eigentlich nie spricht und trotzdem das Potenzial national und international sehr hoch ist.
Jetzt hast du es angesprochen, ihr habt in den ersten Jahren habt ihr Punktesysteme gemacht, also ihr habt das bewertet. Dieses Jahr gab es jetzt keine Punkte, dieses Punktesystem, also das kann man ja durchaus kritisch sehen. Was waren jetzt die Beweggründe, das dieses Jahr anders zu machen? Wie siehst du das generell mit den Punkten?
Ja, also wir wollten ein bisschen weg immer von den Punkten hin, Punkten her, also ein Punkt mehr oder weniger. Man wollte auch ja nicht das Zeichen geben, dass man effektiv besser sein will wie große Regionen, weil ich glaube auch immer, beim Wein gehört einmal sicherlich das Glas dazu, was im Glas ist und in der Blindverkostung, das gehört dazu und ist nach wie vor sehr, sehr wichtig. Es gehört aber auch die Kultur dazu für mich, also die Historie, was der Betrieb hat und auch das, was Weingüter dann oder auch was Endkonsumenten oder Konsumenten dann auch den Mehrwert bezahlen lassen, weil nicht die Qualität hört irgendwann, ist sie hört sie dann auch mal auf. Wir sind alle dann auf irgendein Niveau angekommen und dann spricht auch die Geschichte und die Kultur für bestimmte Preise, die auch meine bezahlt werden. Und das wollten wir auch mit dem Weglassen der Punkte diesmal auch so kommunizieren, dass man wirklich nicht nur wegen Punkte da ist, sondern um auch unsere Kultur, unsere Lagen, unsere Zone und unsere Weine zu kommunizieren und zu zeigen, man ist auf Niveau, aber nicht, weil man einen Punkt mehr im Glas hat oder einen Punkt weniger.
Ja. Interessant, ne? Was ich aber auch unheimlich interessant finde, weil du hast es vorhin angesprochen, also ihr seid vier Produzenten, die im Grunde genommen hinter dieser Veranstaltung dahinter stehen, aber ihr seid ganz unterschiedlich und ihr habt vor allem ganz unterschiedliche Interessenlagen. Also du bist jetzt der Obmann einer relativ großen Genossenschaftskellerei. Ihr macht wie viel? 1,5 Millionen?
1,2.
Und dann haben wir zum Beispiel den Peter Tipoli, der macht, glaube ich, nicht mal 50.000 oder so. Also jetzt will ich mich nur mal nicht festlegen. Aber ihr habt unterschiedliche Interessenlagen. Wie lässt sich denn sowas vereinbaren? Oder gibt es da auch keine große Reibungs?
Nein, das ganz Tolle bei dieser Veranstaltung von Cortaccia Rossa und das, was vielleicht auch einzigartig, da haben wir wirklich Wein, also freie Weinbauern mit Peter Tipoli und Baron Wiedmann und Tiefenbrunner als sehr wichtiges und sehr gutes Weingut und wir als Genossenschaft. Aber wir haben alle dasselbe Ziel und auch schon vorher, vor Cortaccia Rossa, hatten wir dieselbe Überzeugung. Wir waren alle uns bewusst, dass hier sehr, sehr, sehr guter Rotwein wachsen kann aus Merlot und Cabernet Franc und Cabernet Sauvignon. Und das waren wir alle vier immer überzeugt und alle konzentrieren sich auch auf diese Sorten in diesen Lagen. Und darum haben wir da auch dasselbe Ziel und wollen dasselbe kommunizieren und dementsprechend passt das gut zusammen.
Ja. Jetzt hast du es angesprochen, Lagen. Lagendiskussion ist auch ein aktuelles Thema in Südtirol. Wo es eben darum geht, auch die gesetzliche Struktur zu verändern. Du hast auch schon gesagt, dass Südtirol unheimlich großen Spielraum hat im Blick auf die Lagen, die Mikroklimata und Böden und Rebsorten. Aber auch hier ist es natürlich wie eine Sache, ganz unterschiedliche Interessenlagen. Wie gestaltet sich das konkret, da diese Lagendiskussion, weil es die einzelnen Zonen werden, glaube ich, wie ist das, in Ortsgemeinschaften ausdiskutiert, festgelegt und dann ist natürlich, glaube ich, hohes Streitpotenzial, oder?
Ja, also das ist ja jetzt schon mittlerweile fast 4 Jahre her, oder wenn nicht noch länger, vielleicht sogar 5, dass wir das Ganze angefangen haben. Man hat immer schon in Südtirol auf die Etikette Lagen geschrieben. Und es gab schon in den Erzeugervorschriften bis heute bestimmte Lagen, die auch eingetragen waren. Das war zum Gries zum Beispiel in Bozen. Und dann gab es natürlich Unterzonen, die gibt es in Zukunft immer noch und wird es immer geben, ob das dann St. Magdalena ist für Fernatsch oder ob das dann Terlaner ist oder ob das Eisacktaler ist, also es gibt Unterzonen. Aber dann gab es immer schon, und das wussten die Bauern schon seit hunderten Jahren, gute Lagen und schlechte Lagen, also von dem redet der Bauer ja immer schon. Die haben auch ihre Namen aus den Weinbergen raus, meistens aus dem Kataster von Maria Theresia von 1858, wo die alle auch gesammelt waren. Dann hat man gesagt, okay, wir müssen aber jetzt auch die Gesetzgebung ein bisschen in Ordnung kriegen, weil man hat Lagennamen oft auch benutzt als Marken. Man hat das raufgeschrieben, ohne dass es abgegrenzt war und so weiter. Und dann hat man natürlich gesagt, okay, jetzt gehen wir in den Prozess und machen eine Lagenabgrenzung für Südtirol. Das hat man dann so gemacht, dass man gesagt hat, okay, wir gehen in die Dörfer raus, die Betriebe in den Dörfern und auch der Bauernbund oder die bäuerlichen Vertreter wissen am besten, wo die Lagen sind, für welche Sorten sie geeignet sind, das wissen die Kellermeister. Dann gab es eigentlich 4 Punkte, die einzuhalten waren. Einmal der Name musste aus dem historischen Kataster kommen, die Lagen mussten geologisch und klimatisch homogen sein. Dann mussten man die Sorten begrenzen, also zwischen einer und 5 Sorten. Und danach gibt es bestimmte Regeln für Lagenweine, die noch dann mit der Einführung kommen, also zum Beispiel -25% auf der DOC-Ertragsmöglichkeit. Lagenweine dürfen nur also ein Viertel weniger produziert werden. Mhm. Und also mehr, ein Viertel weniger Menge an Trauben produziert werden pro Hektar. Und dann natürlich der Erscheinungstermin von Lagenweinen dürfen erst später auf dem Markt. Weißweine, glaube ich, am 1. Mai und Rotweine am 1. Oktober. Jetzt ganz genau dürfen sie mich jetzt festnageln. Und ja, dann hat man diese Kommissionen gemacht, getroffen, ein Treffen nach dem anderen. Und natürlich gibt es auch politische oder halt Interessen, die jeder einzelne Betrieb in den Dörfern dann hat und bestimmt schauen muss, dass die Lagen groß genug oder klein genug sind und so weiter und so fort. Man muss auch sagen, in manchen Dörfern war es ein bisschen leichter, in manchen Dörfern etwas schwieriger. Das hängt aber vielleicht einmal auch ja, von den Interessen der Betriebe zusammen, aber nicht nur, es hängt auch von den Gebieten ein bisschen zusammen. Mhm. Also wenn man hernimmt, wie wir in Krotatsch, wir haben das Glück, dass unser Dorf vertikal nach oben geht und dann auch die Sorten sich an den Höhenlagen irgendwo anpassen. Und wir mussten nicht unbedingt 5 Sorten pro Lage reinschreiben, weil das auch nicht notwendig war für uns. Wie zum Beispiel in Graun haben wir eine Sorte, die möglich ist. In Hofstadt ist es auch eine, in Kofel auch und ja und so weiter. Auch Glen und Mazon sind reine Blauburgunderlagen. Also nur für Blauburgunder möglich. Heißt, wenn Mazon auf dritte Kette steht, dann geht das nur bei einem Blauburgunder. Aber es gibt dann andere Gebiete, die ja, die haben wir, die auch andere, wie Eppenberg zum Beispiel, ist eine wunderbare Lage, aber da kann ich auch 5 Sorten sehr gut anbauen, ohne Probleme. Nicht? Das geht so flach und leicht nach oben. Ja. Die Lagen sind alle so zwischen 400-500, 300-400, 500 und ungefähr geht dann Weißburgunder wie ein Pinot Grigio, wie ein Blauburgunder, wie ein Sauvignon, also alles wunderbar und ist auch vielleicht eine größere Lage und darum hat man sich auch dort für 5 Sorten entschieden, zum Beispiel. Ja, wie geht das jetzt aber weiter? Die Lagenabgrenzung liegt in Rom und wird dort begutachtet. Auf der Basis, das muss man ja auch vielleicht betonen, die Basis der Gesetzgebung ist sicher die UGA oder MGA, Menzione Geografica Aggiuntiva, die es in Barolo gibt. Also in Italien braucht es ja immer irgendwo ein bisschen Vorläufer und wir passen uns als Südtirol ans Barolo an, wie sie die Lagen abgegrenzt haben. Das ist ungefähr, muss man es dann auch so sehen, wie es im Barolo gemacht wird. Nur hat der Barolo natürlich eine Rebsorte und wir in dem Moment 5 mögliche. Nicht? Langfristig gibt einem aber die Lagenabgrenzung sicherlich bestimmte Vorteile auch. Sicher ein großer Vorteil ist, dass der Konsument noch genauer weiß, wo der Wein herkommt und dass natürlich auch die Menge des Weins begrenzt ist, weil eine Lage ist immer begrenzt, das hat mit einem Fantasienamen nichts zu tun, wenn die Fläche ausgeschöpft ist, dann ist sie ausgeschöpft und nur aus wirtschaftlichen Vermarktungszwecken kann man nicht mehr machen. Das ist mal eins, dann gibt es natürlich einen auch ein bei einer Qualität mehr dazu, muss man auch sagen, weil erstens sind die Mengen pro Hektar reduziert, zweitens ist die Sorten-Lagen-Kombination von Experten festgelegt worden und dementsprechend auch hat die Sorte in der Lage gute, also die Voraussetzungen gut zu gedeihen und er kommt etwas später auf den Markt, was für solche Weine natürlich auch ein Vorteil ist.
Ist aber nicht die Gefahr dann auch groß, dass jetzt, wie du sagst, du hast eine Lagenspezifikation, dass man den Verbraucher dann letzten Endes so ein bisschen verwirrt, weil das ja alles Informationen sind, die man zusätzlich jetzt dann aufnehmen muss.
Jein. Also ich glaube, irgendwo steht immer der Betrieb gerade für die Qualität. Das ist in der Weinwelt ja immer so, dass das Erste ist natürlich wichtig, dass der Betrieb hochqualitative Weine macht, und Weine mit bestimmten Ideen dahinter, ob es dann der Kellermeister ist und so weiter. Dann gibt einen die Lage einfach nochmal die Information dazu, wo es herkommt und wieso. Und auch diese Mehrwerte, die ich schon gesagt habe. Und wenn sich jemand für Wein speziell interessiert, dann glaube ich, kann das wirklich, dann nimmt er das auch auf. Dann versteht er das auch, dass es eine Lage ist und so weiter. Aber dann wird es auch in Zukunft zu den Lagenweinen dazu in Südtirol immer auch Fantasienamen geben, die die Betriebe sich aussuchen, die es schon seit 50 Jahren gibt oder keine Ahnung und Marken sind. Aber der Vorteil von einer Lage, glaube ich, langfristig ist einfach der, dass die Lage mehrere Betriebe benutzen können und dadurch auch eine bestimmte Wichtigkeit und Stärke bekommen wird. Das heißt, wenn heute Mazon 10, 15 Betriebe auf die Etikette schreiben, dann wird Mazon auch bekannter werden und eine bestimmte Herkunftsmarke erreichen. Und das ist, glaube ich, der Vorteil der Lagen. Und ich glaube auch, dass nicht alle Lagen in Südtirol sich durchsetzen werden, und das ist dem Konsortium auch bewusst. Man hat den Arbeitsgruppen die Möglichkeit gegeben, in den Dörfern die Lagen abzugrenzen und einzureichen. Aber wenn die in den nächsten 3 Jahren nicht benutzt werden, dann werden die Lagen, die nicht benutzt werden, auch wieder gestrichen werden. Und vielleicht in Zukunft, dann kommen sie wieder dazu. Das wird ein Prozess sein irgendwo. Ja. Aber ja, das glaube ich, das ist ein ständiger Prozess irgendwie auch.
Ja. Ich denke, es ist, wie du auch sagst, dass es ja nicht für alles auch passen muss. Jetzt gerade, wenn wir jetzt die Brücke zurückschlagen zu Cortaccia Rossa, also genau. Das ist ein System, das sich in Burgund oder in Barolo durchgesetzt hat, aber im klassischen Bordeaux eben mehr nicht, sondern da ist ja eben die Küvettierung und da ist die Lage weniger im Vordergrund als vielmehr der Produzent. Und dann wird das entsprechend natürlich auch hier bei euch so sein.
Ja, ich glaube, es wird eins, mich fragen Sie das ja des Öfteren und habe ja auch keine Glaskugel, aber ich bin ziemlich überzeugt, dass es ein Zusammenleben zwischen den anderen, also zwischen beides sein wird. Und irgendwo ist immer der Betrieb, der dann auch garantiert für die Qualität. Und ich glaube, als Konsortium oder auch als Gesetzgebung muss man die Möglichkeit schaffen, dass das alles lupenrein ist, dass es gut gemacht ist, dass die Lagen möglich sind und auch gesetzlich dann geführt werden können, dass das auch eine Basis hat, die auch stimmt und nachvollziehbar ist. Und danach wird sich eine Lage durchsetzen, die andere nicht. Aber es muss nicht heißen, dass der Lagenwein in Zukunft 5 Euro mehr kosten muss wie ein anderer, weil es ein Lagenwein ist, sondern das wird ein Zusammenleben sein. Es werden gute Marken sein, es werden gute Lagenweine sein, aber wichtig für mich ist immer, dass die Möglichkeit offen ist, das richtig zu machen. Und das, glaube ich, schafft man mit den neuen Erzeugervorschriften.
Super. Andreas,
ja.
Vielen Dank. Zum Abschluss noch, was haben wir im Glas?
Ja, also im Glas haben wir einen Lagenwein, Pinot Grigio Pinot. Das ist ein Pinot Grigio, der auf 600 Meter Meereshöhe wächst, wo ich auch mitproduzieren darf, also ein Teil der Trauben kommen vom elterlichen Hof. Und interessant für mich immer wieder, weil Pinot Grigio ist für uns in Südtirol mittlerweile die Hauptsorte. Auch hier im Betrieb Cortaccia ist es unsere Hauptsorte. Und man spricht sehr wenig davon und trinkt sehr wenig Pinot Grigio. Aber trotzdem ist Pinot Grigio, der auf 600 Meter wächst. Ich habe eine Anlage hier in Entiklar und eine in Penone, eben diese hier, die derselbe Klon sind, aber total unterschiedlich sind. Und da sieht man, wie Lagen Einfluss auf Wein nehmen können, weil man, wenn man hier derselbe Klon, da werden vielleicht 60 Doppelzentner pro Hektar und in der Talsohle derselbe Klon macht mir 120 Hektar. Und ich schneide bei beiden also nicht übertrieben was runter. Aber man sieht, die Trauben bleiben viel kleiner, die Beeren bleiben viel kleiner. Ich habe auch null Probleme mit Fäulnis auf 600 Meter und dem Winter in Penone herrscht. Und die Mineralik und die Intensität, die der Wein dann im Glas hat, ist was Tolles. Und Pinot Grigios können schon auch was leisten. Und das sieht man bei diesem Pinot Grigio Penone, glaube ich, ganz gut.
Super.
Ja, zum Wohl.
Zum Wohl.
Das war es erstmal für heute, aber wie schon am Anfang gesagt, gibt es auf der begleitenden Webseite zu dieser Episode auf jollycellarmaster.com jede Menge Informationen zu der Veranstaltung, den Weinen, die dort in den verschiedenen Flights verkostet wurden und zu den Dingen, über die wir heute gesprochen haben. Also unbedingt reinschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wenn das der Fall ist, dann wäre es schön, wenn ihr einen positiven Review hinterlassen könntet. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.